You have something you want to say to me? Say it.
Fine. I don't think that you should let a racist dictate what you can and cannot do in there. He could have died.
First of all, I stayed back because I believed you could do it.
We both know I could not have done it without you.
Second, the minute I feel the need to justify my worth to any man, I've surrendered it. Now, you saved that man's life today. Own that power. Because if you don't, there's always going to be someone who will take it from you.
So we're not going to say anything?
What did I say about discipline? What you can and cannot control? Follow up with your patient, that's all.
That's all, Dr. Layton.
I know what you're thinking. I'm not a racist. I just sometimes don't know which one I'm getting, you know? The one who worked for it or the one who didn't.
Excuse me?
You know what I'm talking about. Some people get in the room because they checked a box, filled a quota. I'm not saying that's your guy. Maybe he's the other kind. Maybe he's the kind who qualified because he actually worked for it. But I needed a doctor right then. How the hell was I supposed to know?
I see. You only wanted the best care.
That's all.
Nope. Hold on. Let me tell you how I got this job, genius. My father's on the hospital board. I was a C student, and I still am. But a couple of hours ago, I was up to my elbows in your breakfast, and those stitches that are barely holding you together right now, well, I learned how to do those about a week ago. So good luck with that.
Dr. Layton, did you not listen to a word I said? Is this how you think a surgeon behaves?
Still a resident, still learning.
Kombord Nummer 762, Schmierpanier. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 762. Kombord, den ich am heutigen sonnigen Freitag, dem 29. Mai 2020, Tag 150 in der KW 22 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle CB305 und That Power Still Learning. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich die politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einem Teil, wo ich das gleiche technischen und Space-Scrub-Meldungen zukommen lasse. Was davon ihr hier am Stück weiterhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politik-Nachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von und zur Regierung und von und zur Wirtschaft. 8 Grad sunniger. Ja, das kann ich jetzt auch bestätigen. Cool Greetings, die 8 Grad kommen, wenn wir 7, Wind macht 7 km aus dem Nordwest. Wir haben jetzt auch wieder eine Visibility von 16 km. Oder Weather Pro behauptet, es sei um 6, 10 Grad, hätte sonnige Swells, viel schlechte 10, taupunktete 6, humidierte 76%, einen Druck von 10,31, meldet 10,25, das ist das Gerät hier. Das ist sogar noch mal ein bisschen gesunken. Der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 13 km/h. Und dann kommen wir mal bei der bescheuerten Regierung an. Als wir da hätten, Verbot. Tabakwerbung, Klügner, Reklameverbot ist überfällig. Dass ausgerechnet Frau Werbemaskottchen sich für ein Werbeverbot äußert, fand ich mehr als nur ein bisschen ironisch. Frau Werbemittel, Sie wollen also Werbung verbieten, aber das ist doch Ihre Hauptarbeit. Bundeswerbeministerin Klöckner hatte die Einigung der großen Konzerei auf ein Tabakwerbeverbot begrüßt. Guten Tag. Die geplanten Beschränkungen der Draußen- und Kinowerbung für Zigaretten seien überfällig, sagte die CDU-Werberin den Werbungen der Werbewerbien-Gruppe. Man müsse gerade junge Menschen schützen. und verhindern, dass sie mit dem Rauchen anfingen. Die Kotzerei plante nämlich, Plakatwerbung ab 2022 schrittweise zu verbieten. Weitergehende Verbote sind für Kinowerbung und Marketingaktionen vorgesehen. Über das Gesetzesvorhaben wird der BIM-Bistag voraussichtlich am kommenden Freitag erstmals beraten. Das wäre also quasi heute. So, EC sinnlos. CSU-Leitantrag. Staatsverschuldung muss auch in Corona-Krise die Ausnahme bleiben. Ich glaube, die CSU hat noch nicht begriffen, was für eine einmalige Situation das ist. So unheimlich viele Pandemien gibt es nämlich nicht. Die ganze Bundesregierung hatte noch nicht eine einzige große Pandemie. Also, Epidemien vielleicht, aber Pandemie definitiv nicht. Und schon gar nicht in der Größenordnung. Das ist halt was. Das ist vergleichbar mit zuletzt vor 100 Jahren gewesen. Da die berühmte spanische Grippe, die mit Spanien nichts zu tun hat, nur deswegen spanisch heißt, weil Spanien das einzige Land war, was nicht verheimlichte, wie schlimm es ihm ging. Aber und die CSU hat also nun vor unbegrenzten Ausgabenprogrammen zur Bewältigung der Corona-Krise gewarnt. Bei einem Leitsantrag für den ersten Internetsparteitag der CSU forderte die Partei eine Obergrenze der Staatsverschuldung in Krisenzeiten. Ja, und wenn wir feststellen, es reicht nicht, was machen wir dann? Dann setzen wir uns leise wimmernd in irgendeine Ecke und sagen, ja, wir konnten ja nichts machen. Hallo? Also ich meine, dass das völlig sinnlos ist auf die Idee, könnten sogar CSU-Dödel irgendwann mal kommen. Es kann allerdings ein bisschen dauern, bis Erkenntnisse bei CSU-Dödeln entstehen, weil CSU-Dödel sind zu Erkenntnissen nicht selbsttätig in der Lage. Also D. So, dann hätten wir die Kurz-Hansa. Das ist auch eine Meldung von Freitag. Altschreier stellt zügigen Wiederausstieg des Staates in Aussicht. Na, also weil die Bundesregierung plant, 9 Milliarden in die Lufthansa reinzublasen. Ein Konzern, der nach Börseneinschätzung sowas wie 4 Milliarden wert wäre. Oder anders ausgedrückt, es wäre billiger, wenn die Regierung sagt, okay, wir übernehmen den Konzern hier, wir legen Börsenwert auf den Tisch und sagen da, für sämtliche Aktien gäben wir, also ich meine, selbst wenn sie die 9 Milliarden auf den Tisch legen, aber hinterher gehört der Konzern dem Staat. So, und dann kann man auch so Übungen machen wie, so, lieber Konzern, wir erlegen euch jetzt mal ein paar Auflagen auf. Weil ihr gehört dem Staat. Wenn wir mehr bezahlen, als das Ding nach Börse wert wäre, dass der Börsenwert mit der Realität nichts zu tun hat, das müssten wir erst anerkennen, um zuzugeben, dass der Börsenwert halt völliger Blödfug ist. Als Rechtfertigung, was man denn für so eine Firma bezahlt. Aber also ich meine, entweder wir huldigen weiter dem Markt, ja, dann ist das ein 4-Milliarden-Konzern. Dann gibt man da nicht 9 Milliarden für einen 4-Milliarden-Konzern aus. Also das höchste der Gefühle, was man da ausgeben könnte, wären 5 Milliarden. So, ja, ansonsten gehen die halt pleite. Dann ist das Geld halt alles weg. Ja, leckt euch doch an den Füßen. Na, und der Altschreier so, ja, das soll aber nur vorübergehend sein. Der Staat wird sich so schnell wie möglich wieder zurückziehen, damit das Unternehmen dann wieder alleine zurechtkomme. Das gilt auch für ähnliche Fälle, über die man möglicherweise in der Zukunft noch Entscheidungen treffen müsse. Auf Kritik an den angestrebten Einstieg des Staates erwiderte Altschreier, er habe noch keine ernstzunehmende Stimme vernommen, die dafür plädiere, die Lufthansa und alle ihre Beschäftigten in die Insolvenz zu schicken. Ja, aber das ist das, was der Markt will. So, ne, das Unternehmen ist pleite, beziehungsweise es ist kurz vor pleite offensichtlich. Weil ansonsten würde es ja nicht so klammernd nach Geld jammern. So, ja, ich meine, da könnte man einen Sack Anforderungen auf den Tisch legen und sagen, so, ne, so wie es die Franzosen ja machen, so ja, Air France wird vom Staat mit Auflagen übernommen. So nein, also Flüge, die so kurz sind, dass man mit einem Zug in, was waren es, 2,5 Stunden zwischen beiden Lokationen reisen könnte, haben nicht mehr stattzufinden. Zack. Das sind Auflagen, die kannst du einfach machen. Ja, aber das haben wir doch noch nie gemacht. Ja, ey, wie oft hast du die doppelte Summe für einen Konzern auf den Tisch gelegt? Denn der Staat sollte die doppelte Summe jetzt bezahlen für einen Konzern, der aber so viel gar nicht wert ist. So, warum sollten wir? Ja, aber die Arbeitsplätze, Entschuldigung, die Arbeitsplätze. Also die Argumentation mit Arbeitsplätzen. Ich dachte, wir hätten schon etabliert, dass sie sich die Argumentation mit Arbeitsplätzen dahin stecken können, wo 80.000 Photovoltaik Arbeitsplätze vernichtet wurden durch Handlungen der Regierung, wo 20.000 Windenergie Arbeitsplätze vernichtet wurden durch die Regierung, dass Arbeitsplätze als Argumentation hinreichend unzureichend sind. Auf die Idee könnte man also bei Gelegenheit schon mal gekommen sein. Ne? So, dann hätten wir Homemarker. Wo will ich denn da hin? Wirtschaftsminister gegen Recht auf Homeoffice. In der Corona-Krise sind viele Beschäftigte ins Homeoffice gewechselt. Nun soll es bald ein Recht geben, zu Hause arbeiten zu dürfen? Fragezeichen. Der Wirtschaftsminister hatte dazu eine klare Position, die SPD kontert. Und zwar Altschreier hat sich gegen ein gesetzlich verankertes Recht auf die Arbeit von zu Hause ausgesprochen. CDU-Politiker sagte der Kinderfressagentur, wir brauchen vor allem weniger Bürokratie, nicht immer neue staatliche Garantien. Er sei überzeugt, dass viele Betriebe von sich aus mehr Homeoffice ermöglichen, aber es passt eben nicht überall, vor allem wenn der direkte Kontakt zu Kunden und Mitarbeitern notwendig ist. Ja, wo das nun notwendig ist oder nicht, das haben wir ja nun gerade lernen dürfen, dass es da relativ viele bisher, dachte man, die müssten eigentlich alle in Büros stattfinden, Jobs gibt, die, wenn es dann hart auf hart kommt, vielleicht doch nicht in Büros stattfinden müssen. Oder halt nicht wichtig genug waren. Na, also die... Altschreier faselte, er habe volles... Ach, ich weiß, was der Titel sollte da... Meier sollte das werden. So. Homer Meier. Altschreier fasselte, er habe volles Vertrauen in Sklaven, Sklavenhalter und Betriebsräte, dass vor Ort die richtigen Lösungen erfunden werden. Staatliche Gängelei wäre grundfalsch. Ja, wo kämen wir denn noch hin, wenn der Staat vorgeben würde, dass man Leute nicht ausbeuten darf? Deswegen sollten wir sämtliche, der Staat schreibt vor, wie Arbeitszeiten maximal auszusehen haben, Gesetze abschaffen, weil der Markt regelt das ja schon alles. Hallo? Der Markt regelt genau gar nichts. Auch das dürfen wir jetzt gerade eigentlich gelernt haben. Der Markt regelt überhaupt nichts. Sehen Sie mal, wie viele Masken der Markt regelte. Gut, dass der Harz, Moral und sonst was Minister auch noch inkompetent ist, das kommt dann noch oben drauf. It is 640. Na, also der... Und der Heillos hatte angekündigt, er wolle das Recht auf Arbeit von zu Hause aus gesetzlich verankern und bis zum Herbst also ein neues Gesetz vorlegen. Aus der Sörpede kam am Samstag Kritik an den Aussagen Altschreiers. Die stellvertretende Vorsitzende der Sörpede Bundestagsfraktion Katja Mast sagte der Kinderfressagentur, wer jetzt gleich wieder kritisiere, versuche eine Debatte abzuwürgen, die wir führen müssen, denn wir sammeln doch alle gerade Erfahrungen, wie Homeoffice funktionieren kann und wie nicht und welche Fragen zu regeln sind. Zum Beispiel so Fragen wie, was machst du, wenn du einerseits arbeiten sollst, weil dein Sklavenhalter will, dass du arbeitest. Andererseits du aber dich um Menschen kümmern musst, wie sagen wir mal Kinder, Ältere, die es nicht schaffen, sich alleine um sich selber zu kümmern. Du also sowieso nicht 100% der Zeit für Arbeit hättest. Na, da könnte man ja durchaus mal drüber meditieren, ob man das irgendwie gesetzlich mal verankern könnte. Aber nein, der Markt regelt... Ja, einen Scheiß regelt der Markt. Also, die. So, next. Next ist dann Harztab. Urteil. Schüler in Harz-IV-Bezug haben Recht auf Tablet. Für den digitalen Unterricht in Corona-Zeiten haben Schülerinnen und Schüler, die Harz-IV erhalten, Anspruch auf einen internetfähigen Computer. Entschied das Landessozialgericht Isin. Geklagt hatte eine Gymnasiastin, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2i bezieht. Das zuständige Job Kenter hatte ihr den Computer verweigert, obwohl die Schulleitung die Notwendigkeit bescheinigt hatte. Nun muss das Job Kenter die Finanzierung eines Tablets in Höhe von etwa 150 Euro übernehmen.
Aber 150 Euro ist doch gar nicht so viel Geld.
Doch, weil du von Hartz IV, was ja gerade mal so ganz knapp unter Umständen möglicherweise vielleicht zum Überleben reichen könnte, eben nicht 150 Euro mal eben überhaben kannst. Das ist ja gerade der Witz an Hartz IV. Hartz IV ist so wenig, dass es eben nicht reicht. So, und wenn dann die Schule sagt, du brauchst aber ein internetfähiges Computergerät, vielleicht einen Tablettencomputer. So, ich habe keine Ahnung, was für ein Ding man für 150 Euro kriegt, aber ne. So, dann gibt es den Söder-Handshit. Söder warnt nämlich vor überzogenen Auflagen bei Lufthansa-Rettung. Definieren Sie mal, was wären denn überzogene Anforderungen? Dass sie nicht sämtliche Leute rauswerfen, wäre auch überzogen. Na, also ich meine, wozu werfen wir da Geld auf einen Konzern, der Dinge tut, die umweltpolitisch scheiße sind? Und dann dürfen wir ja gar keine Auflagen machen, weil wir haben da einfach nur Geld einzuwerfen. Entschuldigung, ich muss wohl verpasst haben, dass irgendwo mal definiert wurde, dass der Staat eigentlich nur noch als großes Sparschwein zu dienen hätte. Wo man keine Steuern hinzahlt. Weil die Steuern zahlt man ja nicht dadurch, dass man ja diverse Tochtergesellschaften hat, die dann in Steuerparadiesen Einnahmen am Staat vorbeischleusen. Shadow Ratio übrigens von 6.43 Uhr bis 19.50 Uhr. Na, also da kommt da der Söder angeschissen und sagt so, ja, nö. Eine Diskriminierung der Lufthansa zugunsten von Low-Cost-Anbietern wäre ein falsches Signal. Nach Angaben des Blattes soll Brüssel fordern, der Lufthansa sowohl in Frankfurt als auch in München Stadt- und Landerechte zu nehmen und an andere Fluggesellschaften zu verteilen. Also mal ganz davon abgesehen, was bildet sich der Söder eigentlich ein, sich zur Bundespolitik äußern zu wollen? Der Söder ist ein fucking Landespolitiker einer Regionalpartei, deren Relevanz in der Bundespolitik nicht vorhanden ist. So, das nehmen wir bitte mal zur Kenntnis, dass da ein fucking Regionalpolitiker schon wieder in der Bundespolitik rumfuschen will. Ansonsten erwarte ich, dass auch der Südschleswigsche Wählerverband regelmäßig zur Bundespolitik befragt zu werden hat. Dann gab es am Dienstag, schwappte aus dem Tagesschau-Live-Ticker bei mir vorbei, wegen der Corona-Krise fordern Wirtschaftspolitiker der Union im Bundestag, den Mindestlohn in Deutschland abzusenken oder zumindest eine Erhöhung im kommenden Jahr auszusetzen. Diese Empfehlung an die Mindestlohnkommission findet sich in einem Wachstumsprogramm für Dumpfland der AG Wirtschaft und Energie, das der Kinderfressagentur in Berlin vorläge. Der gesetzliche Mindestlohn wurde zuletzt im Januar auf aktuell 9,35 Euro erhöht. Mindestlohnsenkung. Ja, nee, noch dümmer haben wir gerade nicht. So, dann Betrenten. Bundesverfassungsgericht findet, eine Sonderregelung zu Betriebsrenten verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Benachteiligung von Frauen soll vermieden werden. Die Regelung, wie Betriebsrenten bei einer Scheidung zwischen den Eheleuten aufgeteilt werden, verstößt nicht gegen das Grundgesetz, hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Wie der neue Präsidentsbums des Gerichts Harbart, Klammer auf CDU, Klammer zu, mitteilte, müssen Familiengerichte künftig aber im konkreten Fall darauf achten, dass vor allem Frauen bei der Berechnung ihrer Ansprüche nicht systematisch benachteiligt werden. Grundsätzlich sollen geschiedene Partner im Zuge des Versorgungsausgleichs bei der Aufteilung des Erworbenen annähernd gleichgestellt werden. Bei Betriebsrenten erhält die Frau ihr Geld jedoch nicht automatisch vom selben Versorgungsträger. Bei der Übertragung auf eine andere Kasse kommt es wegen der Zinsentwicklung der letzten Jahre oft zu deutlichen Verlusten. Aha, okay. Whatever that may mean. So, dann gab es die CDU-Lehnung. Dienstag, 13 Uhr. CDU-Spitze lehnt eine Absenkung des Mindestlohns ab. Allerdings könnte man da in den Verbaldurchfall der CDU-Oberen, der, was macht die eigentlich noch da, Knarrenkrampf reininterpretieren, dass aber eine Erhöhung des Mindestlohns auch nicht drin ist. So, es könnte sein, dass die Kampagne jetzt gerade darauf hinauslaufen soll, dass am Ende eine Null rauskommt. Weil eine Senkung wird ja niemand freiwillig zustimmen. Aber ja, also jetzt, wo wir schon nicht senken, also eine Erhöhung ist aber dann auch nicht drin. So, und die Mindestlohnkommission ist ja so besetzt, dass das Minimum dessen, was gerade noch irgendwo vertretbar ist, rauskommen wird. Oder anders ausgedrückt, kann durchaus sein, dass die Kampagne da gerade in Richtung einer Null rauslaufen wird. Das werde ich nochmal intensiv beäugen und vermerke hier nur schon mal, also es riecht im Moment nach, da kommt am Ende eine Null bei raus. Weil ansonsten verstehe ich nicht, was die Kampagne da soll. So, dieses Proforma tun sie so, als würden sie sich zanken. Ja, es mag sein, dass sie das tun, aber, also ne, Verschwörungstheorie auf, die haben doch da irgendwas geplant, Verschwörungstheorie zu. So, dann gibt es die Warnsu. Bericht, Kabinett verschiebt Beschluss über Aufhebung von Reisewarnung nach Protest der Regionalpartei. Was zum Fick hat die fucking Regionalpartei bei Reiseauslandswarnungen sich überhaupt ins Benehmen zu setzen? Die fucking Regionalpartei soll gefälligst die bavarischen Grenzen bewachen. Das darf sie von mir aus tun. Es hat aber keinen Hamburger Wirtschaftsgut nach Bavarien geschafft zu werden, ohne dass sie in einer ordentlichen Währung zu zahlen haben. Hallo? Die Bundesregierung wird sich also am Mittwoch laut einem Medienbericht noch nicht mit der Aufhebung der weltweiten Reisewarnung befassen. Was ja aber, nachdem die bis Mitte Juni gelten soll, die bestehende Reisewarnung, ist es eigentlich opportun, sich da rechtzeitig Gedanken drüber zu machen, wie man denn damit umgehen will. Dass eine weltweite Reisewarnung dann irgendwann auch für Tourismusfirmen zu einem Problem werden wird. Auf die Idee kann man jetzt schon gekommen sein. So, deswegen sah es ja verdächtig danach aus, okay, die Reisewarnung würde dann bei Gelegenheit aufgehoben werden und es gäbe dann nur noch Reisehinweise, womit man dann nämlich von Reise nicht mehr zurücktreten kann, kostenfrei. So, na, also, aber hey, die CSU hat da rumgenölt und deswegen befassen sie sich dann nicht mit. Dann gibt es da noch das EU-Gramm, weil die EU-Kommission will ja nun 750 Milliarden Euro für ein Wiederaufbauprogramm hinwerfen. Und zwar 500 Milliarden als nicht zurückzahlbare Zuwendungen und 250 Milliarden als Kredite. So, der Witz an die 500 Milliarden musst du nicht zurückzahlen, beziehungsweise sollst du nicht zurückzahlen, ist okay, das macht Sinn. Weil bei Kredite werden dann Länder, die jetzt gerade das Problem haben, dass sie eigentlich ohnehin wirtschaftlich schon nicht geil dastanden, die werden die Kredite nicht aufnehmen können, weil das erhöht ja ihre Staatskreditlast. Das dürfen sie nicht, weil dann kommen ja wieder irgendwelche Idioten, die von schwarzen Nullen faseln. Irgendwelche schwarzen Nullen kommen dann angeschissen und verlangen so, aber jetzt haben die bis vor 2 Sekunden das Geld wieder zurückgezahlt zu haben. So, ne? Dann gibt es die Bundesgebührenverordnung des BMI. Das ist am Donnerstag im Bundestag gewesen. Um Kosten bescheide nach der neuen Gebührenordnung des Bundesministeriums des Drinneren für Bau und Dahomität geht es in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Darin führte die Fraktion aus, dass das BMI im September 2019 eine besondere Gebührenverordnung des Bundesministeriums für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen in dessen Zuständigkeitsbereich verabschiedet habe. Und die Bundesregierung legt nun dar, dass er gegen Gebührenbescheide stets Widerspruch und auch Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben werden könne. Mit Stand vom 4. März sei den Angaben zufolge noch kein Kostenbescheid erfolgreich angefochten worden. Also die Argumentation, wenn dich jetzt ein Bulle verprügelt, darfst du das noch bezahlen. Das ist in Ordnung, weil es gibt noch kein Gerichtsurteil, was das verboten hat. Moment. Was? Dass der Bulle aber trotzdem bezahlt wird aus Steuergeld, dass der Bulle also eigentlich schon bezahlt ist und da eine separate hier Geld einwerfen nicht angemessen ist. Auf die Idee könnte man ohnehin irgendwie kommen, wenn man denn über irgendetwas, was man als Verstand verfügen könnte, bezeichnen könnte, verfügte. Na, also die Argumentation, die die Regierung tatsächlich in ihrer offiziellen Antwort aufbringt, ist, ja, also wir haben hier keine erfolgreichen Gerichtsverfahren gegen uns. Uns ist das nicht verboten worden. So, und wenn es dann verboten wird, heißt es, ja, aber das ist nur ein Einzelfallurteil. Und das geht dann so lange, bis dann irgendwann irgendwo ein höchstes Gericht sich dazu äußert und sagt, so, ja, die Scheiße, die könnt ihr mal komplett vergessen. Das klemmt ihr euch mal dahin, wo die Sonne nicht hinscheint, das dauert aber alles. Mo? So. Zeit für die Pause-Taste. So, kommen wir dann in der Wirtschaftsecke an und ignorieren völlig, dass hier ein Elektrobus steht, der sich als 174 tarnt. Was da die Frage aufwirft, was macht der hier überhaupt? Egal. Kommen wir also bei der Wirtschaft an. Und da geht es los mit Weisunprämien. Wirtschaftsweise. Experten lehnen nämlich eine Raufprämie für Autos ab. Die sogenannten Wirtschaftswirsen lehnen die derzeit diskutierten Kaufprämien für Autos und ähnliche branchenspezifische Hilfen in der Corona-Krise ab. Solche Projekte würden die tendenziell bestehenden Strukturen verfestigen, ohne eine durchschlagende konjunkturelle Wirkung zu erzielen, schrieb der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in einer Zeitung. Die Regierung dürfe dem Druck einzelner Branchen nicht nachgeben. Stattdessen könne sie die Energiekosten senken, um private Haushalte und Unternehmen zu entlasten. Gefördert werden sollte nach Einschätzung der Experten zu den privaten und öffentlichen Investitionen, zum Beispiel in Bildung und Verkehrsinfrastruktur. So, ja, so vor allen Dingen, weil man ja bei der Autoprämie jetzt nun wirklich nicht lange in der Historie wühlen muss, sondern einfach mal 2008 die sogenannte Umweltprämie rausholen kann und sagen kann, so, da haben wir sowas schon mal gemacht. Wie wirkte es denn? Nun, es wirkte ganz einfach. Kurzfristig warfen Leute Autos weg, die eigentlich noch eine Weile hätten benutzt werden können, was dann zu dem Effekt führte, dass die Autos auf dem Gebrauchtwagenmarkt nicht zur Verfügung standen und also da eine Delle verursachten. Gleichzeitig natürlich die Leute, die sich dann Autos kauften, auf den Kauf weiterer Autos in der folgenden Zeit verzichteten, weil sie hatten sich ja gerade Autos gekauft. Das ist ja teuer genug. Das muss man ja nicht mehrfach machen. Und also insgesamt war die konjunkturelle Wirkung für Autokonzerne sehr überschaubar, um nicht zu sagen, war sinnlos. So, das kann man wissen. So, auf der anderen Seite kann man natürlich auch wissen, die Verschwörungstheorie, die ich ja schon mal ausgegraben hatte, warum die Autokonzerne so gesteigerten Wert drauf legen, jetzt aber möglichst noch stinkende Stinker zu verkaufen. Na, ganz einfach, weil 2020 eben als Basisjahr für den CO2-Ausstieg herangezogen wird. So, Baustand. Die haben tatsächlich am Montag um die Ecke das Fundament gegossen und sind jetzt dabei, den übrig gebliebenen Teil da hinten in der Ecke mit den Stahlträgern zu basteln. Und dann da also irgendwann in der nicht gar so fernen Zukunft, nächste Woche würde ich mal tippen, ist es noch nicht, dann da auch Fundament reinzukippen. Und dann ist die Frage, wo geht's dann weiter? Aber ja, also ihr Fundament kommt dann tatsächlich nicht voran. Und ja, es war am Montag und ja, das Rüssel-Auto stand auf der früheren Straße. Weil ich habe es gesehen. So, und jetzt sagen also sogar die Wirtschaftsweisen, ja, also da Geld für Autos aus dem Fenster treten, macht keinen Sinn. Ja, wenn sogar die Wirtschaftsweisen sagen, das macht keinen Sinn, könnte man ja auf die Idee kommen, die Anzahl Begründungen, warum man es dann trotzdem machen will, wird dann sehr dünn.
Hier lähmt was.
Lähmt da hinten ein Putzauto. Und ich wundere mich, warum wird es immer lauter? So. Ja, hier sieht man auch die Kante. Was da wird am Ende so eine Hauswand. Eine Kellerwand oder eine Tiefgaragenwand. So. Dann hätten wir die Kauwerkschaften. Konjunkturprogramme. Gewerkschaften beharren auf Autokaufprämie, auch für Verbrenner. Dass die Gewerkschaften nicht begriffen haben, dass das quasi das letzte Mal ist, dass sich Leute dann noch irgendwelche Verbrennungsautos kaufen. Weil, nun ja, auch der Umweltschmutz lässt ausrichten, das macht halt keinen Sinn. Verbrennungsautos sollten jetzt abgeschafft werden. Ansonsten können wir uns nämlich unsere Umweltziele dahin stecken, wo die Sonne nur ganz selten hinscheint. Und, ja, also mir ist nicht so richtig klar, was das werden soll. So, ja, die Leute werden sowieso rausgeworfen werden. Das ist also jetzt mehr die Frage, jetzt? Oder in einem halben Jahr. So, und wie viele Autokonzerne, Leute, von denen sie jetzt schon wissen, dass sie sie nicht behalten werden, jetzt dann noch behalten, weil es mal einmalig Geld gibt? Ich weiß ja nicht. So, dann Rezession. Deutschland rutscht in eine Rezession. Export, Privatkonsum und Unternehmensinvestitionen brechen in der Corona-Krise ein. Die deutsche Wirtschaft trotzdem in einer Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpft im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 2,2%, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit erste Daten. Noch schlechter dürfte Ökonomen zufolge das zweite Quartal ausfallen. Womit du dann zwei Quartale negativ in Folge hättest. Und wir hatten ja nur vorher keine Rezession, weil es immer wieder Quartale gab, die noch ganz knapp an der Null kratzten. So, oder anders ausgedrückt, der Wirtschaft ging es vorher sowieso nicht so geil. Und jetzt geht es der Wirtschaft halt ganz offensichtlich nicht geil. Und ja, so, mal ganz davon abgesehen, dass das erste Quartal, also die ersten 3 Monate, da ist ja nur ein Monat von überhaupt mit Corona groß aufgefallen. dass im Januar und Februar schon irgendwie weniger ausgegeben wurde wegen, weil im März kommt Corona, darf ja auch als unwahrscheinlich gelten. Insofern, ja, kann man locker von ausgehen, dass natürlich das zweite Quartal negativ sein wird. So, oder anders ausgedrückt, ja, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Aber ja, schön, dass auch das Statistische Bundesamt das mit feststellt. Dann hätten wir am Montag VWGH, Grundsatzurteil, Bundesgerichtshof stärkt Rechte von VW-Kunden, nämlich im Dieselskandal. Und zwar hat nun also ein Gebrauchtautokäufer VW tatsächlich mal bis vor den Bundesgerichtshof geschleift und da das Urteil bekommen, dass Volkswagen dem Käufer eines manipulierten Dieselfahrzeugs Schadenersatz zahlen muss. Das Oberlandesgericht Koblenz hatte dem Kläger 26.000 Euro für einen gebrauchten VW Charan zugesprochen. Dagegen hatten beide Seiten Revision eingelegt. Der Kläger wollte den vollen Kaufpreis des Autos ersetzt haben. VW argumentierte, dass Diesel-Eigentümer nach den Software-Updates ja gar keinen Schaden mehr hätten. Und nun sagte der Bundesgerichtshof, doch, die haben sich sittenwidrig verhalten. Das haben die zu büßen. Aber dadurch, dass der Käufer das Auto ja auch eine Weile genutzt hat, kriegt er nicht den vollen Preis, sondern muss sich die Nutzung noch anrechnen lassen. So, aber trotzdem, Ergebnis von Janze, grob überschlagen, ja, VW schuldet. So, dann Portillegal. Porterhöhung 2016 bis 18 war rechtswidrig, hat das Bundesverwaltungsgericht gestern geurteilt. Bonner Konzern hatte damals das Porto von 62 auf 70 Cent erhöht. Die Bundesnetzagentur hatte dies als Regulierer für den Briefmarkt genehmigt. Gericht in Leipzig entschied nun, dass die Bestimmungen der Postentgeltregulierungsverordnung aus formalen Gründen irgendwie unwirksam seien. Die Verordnung sei nicht durch das Postgesetz gedeckt gewesen. Zudem beanstandeten die Richter die Berechnungsmethode. So, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die aktuell geltenden Portopreise hat, ist eine interessante Frage, auf die mir noch keine Antwort irgendwo begegnet ist. Und dann helfen wir dann noch Boeing-Bau, weil Boeing baut jetzt wieder 737 Max. Das sind die Dinger, die nicht fliegen dürfen. Mal ganz davon abgesehen, dass ja zum jetzigen Zeitpunkt sowieso kein Flugunternehmen irgendwie größere Mengen Flugzeuge kaufen wollen würde. Weil was zum Fick willst du mit Flugzeugen, die du sowieso nicht fliegen kannst? Hier mit Flugzeugen, die du noch nicht mal fliegen darfst, die du noch nicht mal fliegen willst. Weil die Dinger sind ja auch noch nicht fertig. So, dann hätten wir Infly. Inflation, Teuerungsrate auf dem niedrigsten Stand seit mehr als 4 Jahren. Und zwar sind die gesunkenen Energiepreise, hätten die Inflation in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit mehr als 4 Jahren gedrückt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sank die Teuerungsrate im Mai von 0,9 auf 0,6% im Vergleich zum vorigen Monat. Die Europäische Zentralbank sieht einen Wert von knapp 2% als ideal für die Konjunktur an, verfehlt dieses Ziel für den Euroraum jedoch schon seit Jahren. Ja, was aber wohl noch teurer geworden wäre, wäre Ernährung. Weil, ja, die kauft man ja trotzdem. Völlig unterreichenderweise. Das kann man auch schlecht sein lassen, weil, wenn man nichts zu futtern hat, dann hat man nichts zu futtern, das ist auch eher schlecht. Aber ja. So. Haben wir fast die halbe Stunde voll und kommen deswegen in der Musik und in der Ecke an. In der Musikecke verabschieden wir uns vom 2019er Chorjahr. Hier mit PS 22 von 2012. My Wish, 3 Minuten 55. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 18. Mai, wo sich der Küppersbusch zum AfD-Krampf in 4.25 ins Benehmen setzte. Und sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den, weil das euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Wäre der herzlich dazu eingeladen, das als Tweet at Comporter, Mail an compublog@gmail.com oder Kommentar im compublog.de unter dem Eintrag zu Comporter 762 Teil 2 einzustellen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
The PS22 Chorus would like to dedicate My Wish to you because how much you've meant to us. No matter what happens, we will always remember your kindness and your generosity. I'm not done. Thank you for making our year great year. Oh,
Radio 1, nur für Erwachsene.
Der Machtkampf in der AfD ist jetzt offen. Alle können zuschauen, wie sich der rechtsnationale Parteiflügel mit den Unterstützern des Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen zofft. Anlass ist der Rauswurf des Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz aus der Partei. Kalbitz ist einer der Köpfe des rechtsnationalen Flügels in der Partei, beobachtet vom Verfassungsschutz und sagt selbst:
Es geht um einen Machtkampf. Ich finde es bedauerlich, dass sich Teile des Bundesvorstandes zu Erfüllungsgehilfen unserer politischen Gegner und des Verfassungsschutzes gemacht haben. Mit so einer Entscheidung, ob es der Partei als Ganzes zuträglich ist, wird die Zukunft zeigen.
Also, die Geschichte ist noch lange nicht durch.
Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
Morgen. Morgen zusammen, guten Morgen.
Die AfD schmeißt Andreas Kalbitz raus. Muss jetzt nur noch Björn Höcke gehen und dann wird alles gut?
Boah, ich hänge noch gerade bei dem O-Ton, den ihr eingespielt habt von Kalbitz, der dann nun denen, die ihn aus der Partei werfen, vorgeworfen hat, das Geschäft des politischen Gegners, des Verfassungsschutzes zu machen. Das muss ja auch erstmal ein in einem Parlament vertretener Parteichef sagen können, unser politischer Gegner ist der Verfassungsschutz. Hut ab. Das ist ein dickes Ding, und zwar ein Machtkampf auf offener Szene, wie wir ihn bei den Vorgängern von Meuthen, von Parteigründer Bernd Lucke und seiner Nachfolgerin Frauke Petri nicht erlebt haben. Die hatten irgendwann das Messer im Rücken, waren weg und geben seitdem ab und zu ein Interview zum Thema Zauberlehrling, bedauert, dass die Geister, die er rief und so weiter. Und Meuthen führt nun diesen Kampf doch auf eher offener Bühne schon länger, spätestens seit der Verfassungsschutz, ihr habt es angesprochen, im März gesagt hat, wir beobachten jetzt den Flügel als rechtsextremistische Organisation. Daraufhin wollte der Flügel sich auflösen. Unklar ist, ob eine Organisation, die ja offiziell keine Mitgliedsausweise verteilt, sich auch auflösen kann. Der Verfassungsschutz hat daraufhin gesagt, na gut, damit endet nicht unser Mandat. Das heißt, er darf Telefonate leichter abhören, leichter observieren. Und die spannende Frage ist, mit wem denn die Flügelleute, ca. 7000 Personen im Rest der Partei Kontakt haben. Also wie stark ist der erfolgreich, würden die einen sagen, metastasiert, würden die anderen sagen. Zwischendurch hat Herr Meuthen mal gesagt, naja, ich kann mir auch eine Aufspaltung der Partei vorstellen in einen sozialpolitischen und einen freiheitlich-konservativen Flügel. Da sagen andere, das sind entweder Marktradikale oder Nazis, und hat dann zurückgerudert. Das konnte man schon als ein Signal lesen, dass Meuthen sieht, die ganze Partei kann er gar nicht mehr führen. Das ist keine Heiligsprechung für Herrn Meuthen. Manche sagen ja, der will im Grunde nur eine FDP ohne Ausländer, sondern das ist schon ein Teil des Sturzes auch von Herrn Meuthen. So, und nun haben wir also diesen Rauswurf, und der entscheidende Punkt an diesem Rauswurf ist, was nicht stattfindet, es gibt keine inhaltliche Diskussion. Es gibt eine Riesendiskussion darüber, dass der Mitgliedsantrag von Herrn Kalbitz verschwunden ist, indem er hätte angeben müssen, dass er mal bei den Republikanern war. Extremismusverdacht, keine Mitgliedschaft in der AfD, dass er bei dieser heimattreuen Jugend Thüringen war. Auch die war damals verboten und hätte also ausgeschlossen formal, dass er in die AfD aufgenommen wird. Und nun geht es also um die formale Frage, wo ist der Mitgliedsantrag? War das damals nicht nur online? Hätte der das angeben müssen? Hat er es angegeben? Es ist keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den rechtsradikalen Positionen.
Was glauben Sie, wer wird der Verlierer des Machtkampfs sein am Ende?
Ich hoffe, dass Wählerinnen und Wähler die Gewinner sind, dass klar wird, das ist eine inhaltliche Auseinandersetzung, und der Flügel der Nazis, der Rechtsextremen, der offen Bekennenden in der AfD ist inzwischen so groß, dass eine vermeintlich bürgerliche Tünche, ein Firnis, ein netter Professor aus Südwestdeutschland, der sagt, ja, meine Kumpels, wenn sie was getrunken haben, dann schon mal Heil Hitler, aber ansonsten sind wir eine dufte bürgerliche Partei, dass dieses Firnis durchschaut wird, den Eindruck habe ich gerade, insofern ist es für Wählerinnen und Wähler ein Vorteil.
Friedrich Küppersbusch mit dem Montagskommentar hier bei Radio 1. Vielen Dank.
Gerne.
Und noch mehr Reaktionen aus der Bundespolitik und auch dem Brandenburger Landtag hören Sie in einer halben Stunde hier bei uns.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.